Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen. Es ist die 116. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jacobs und mein Co-Pilot ist heute mein Chef, Alexander Laux. Moin, Alex.
Moin, Henrik. Grüße.
Und auch heute haben wir wieder einen echt tollen Gast, über den wir uns sehr freuen und den auch die HSV-Fans noch in guter Erinnerung haben. Dazu aber gleich mehr. Den musikalischen Anfang macht nämlich auch heute wieder zunächst unser HSV-Rapper Elvis.
Er wird geboren, 81, in einem Vorort von Paris, aufgewachsen in Marseille, die Bedingungen echt mies, mit Freunden im Gefängnis zwischen Drogen und Gewalt, doch er kämpft sich da raus und der Fußball gab ihm Halt, die ersten Profiverträge, noch wenig Zeit auf dem Grün, sicher schwer sich ohne Spielzeit immer weiter zu bemühen, von Arsenal nach Dortmund, dort kann er endlich zeigen, was er kann, wechselt nach Hamburg, um hier 6 Jahre zu bleiben, defensive Allzweckwaffe, spielt auch Torwart, wenn er's müsste, 131 Spiele, ob er selber das wohl wüsste, von den Fans immer geliebt, wenn er den Turbolauf anzieht, spielt dazu 32 Mal für die Elfenbeinküste. Sein HSV-Ende wird ihm leider nicht gerecht, denn er äußert Kritik und hat damit völlig recht. Um die Identifikation stand und steht es zu oft schlecht. Ihm geht's um Leidenschaft und Seele, eben mehr als sein Geschäft. Und vergessen 209, er schoss die Bayern damals ab. 13 Jahre später ist er jetzt Experte für den Afrika-Cup. Sprich, am Ende kann man sagen, alles war so bestimmt. Ob er wohl gegen mich wettet, wenn ich sage, dass Burkina Faso gewinnt?
Ja, ich muss erst mal sagen, ich habe wirklich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil so viele Bilder bei mir abgelaufen sind von früher. Vielen Dank, Elvis. Und auf das Wettangebot kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Aber zunächst einmal sagen wir ganz herzlich willkommen. Bienvenue, Guy Demel. Ja.
Hi. Dankeschön. Moin.
Ja, Guy, erzähl mal, wo bist du gerade? Wo lebst du?
Also ich bin zwischen Paris und Marseille. Ich bin jetzt momentan also in Frankreich und ich bin jetzt in Paris, weil ich arbeite für Canal Plus, ja, also als Konsultant, ja. Ich kommentiere die Fußballspiele, ja, und momentan wir haben natürlich die Africa Cup of Nations und viel zu tun.
Ja, über den Afrika Cup wollen wir auf jeden Fall auch gleich noch sprechen. Vielleicht kurz einmal noch zum HSV. Du hast den ja vor ungefähr 10 Jahren verlassen, nach 6 Jahren, in denen du da gewesen bist in Hamburg. Wie ist dein Kontakt nach Hamburg heute? Hast du noch viele Verbindungen?
Ja, natürlich, ja. Also Hamburg ist, HSV ist in meinem Herz, ja. Und ich bin immer noch Kontakt mit ehemaligen Spielern wie Medhi Madavikia, Petroipa, Tavares, Romeo Castellan. Ja, Bassi, Reinhardt, also ich verfolge auch, was er macht und das ist super. Und natürlich verfolge ich die Verein, ja, und ich hoffe, dass diese Saison ist die richtige.
Ja, das heißt, du schaust dir auch gelegentlich Spiele an. Hast du die Möglichkeit dazu?
Ja. Ja, okay. Gucke ich an, ja, und ich habe auch das Spiel gegen St. Pauli gesehen, ja, das war super und ich weiß, dass der nächste Spiel ist gegen Darmstadt, ja, wenn ich, ja.
Hast dich gut informiert. Das
wird ein ganz wichtiges Spiel, ja.
Ja, wie verfolgt man dann so ein Spiel wie gegen St. Pauli? Wo läuft das dann im französischen Fernsehen oder hast du ein Abo bei Sky noch? Wie machst du das?
Ja, das bin ich bei Sky, ja. Bin ich bei Sky immer noch. Und ich habe natürlich alle Spiele live, wenn ich natürlich auch frei bin, ja, weil mit meiner Arbeit, ja, ab und zu kann ich nicht. Und bei Canal Plus habe ich einen Kollegen, der ist ein riesig Fan von HSV. Und das heißt, wir reden immer über der HSV. Das ist schön und natürlich für mich, das bedeutet viel.
Wieso ist er HSV-Fan?
Ja, also sein erster Verein ist Guingamp und ich weiß nicht, ob Sie können Sie daran erinnern, wir haben gegen Guingamp gespielt. Ja, das war für die Europa League Quali. Mhm. Und seit dem Spiel, er ist ein riesiger Fan von ASV, ja. Und er war sogar bei dem Pokalspiel in Köln, war er dabei. Ja, er ist extra dorthin geflogen, das Spiel live anzugucken. Und ja, wir arbeiten zusammen und das ist, ja, ASV verfolgt mich überall, wo ich hingehe.
Offenbar warst du damals so gut gegen Guingamp, dass er damals dann schon gedacht hat, oh, ja, guter also, Mann, guter Verein.
Ja, guter Mann, guter Verein. Mladen war super gegen Guingamp, hat er super Tor geschossen. Wenn ich mich daran erinnere, ja, natürlich, ja, wir haben damals Top-Mannschaft, ja, mit viel Qualität und guten Spielern.
Ja. Ja, einen davon, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er damals schon dabei war, aber er ist einer der wenigen, der auch noch heute beim HSV dabei ist und zwar als Präsident jetzt und Aufsichtsratschef und er hat auch eine Frage an dich und wir hören jetzt mal, was Marcel Janssen zu sagen hat.
Moin in die Runde. Ja, moin lieber Guy, schade, dass du nicht in Hamburg sein kannst, aber dann hätten wir uns auch mal endlich wiedersehen können und hätte ich mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dir geht's erstmal gut, du bist gesund. Und meine Frage an dich oder in die Runde ist, was wahrscheinlich auch viele HSV interessiert, wie schwer war für dich der Absprung raus aus dem Profigeschäft als aktiver Spieler in dein neues Leben? Und was waren so eigentlich da gezielt die größten Herausforderungen für dich? Bis ganz bald, Guy, nur der HSV.
Ja, also Marcel Janssen hat ja mit 29 seine Karriere beendet, weißt du. Und du hast ja mit 36 noch bei Red Star in FC in Paris gespielt. Ja. Wie schwer ist dir denn dann letztlich der Abschied gefallen vom Fußball? Also, oder hat der Körper auch nicht mehr einfach so mitgemacht? War es dann die Zeit? Erzähl mal.
Ja, der Körper in den Kopf. Ja, ich denke, das war die Zeit für mich, von Fußball aufzutreten. Also aufzuhören, ja, weil ich bin auch sehr jung und sehr früh, ja, Profi geworden und ich habe Gott sei Dank viel erlebt und ja, ich dachte in dem Moment war für mich wichtiger, auch für mein neues Leben zu bearbeiten und einfach zu anfangen und das habe ich gemacht. Das war nicht so schwer für mich, ja. Wenn ich ehrlich bin, die Schwerpunkte war mein Abschied von ASV. Das war sehr schwer, als meine Karriere so endet, ganz ehrlich zu sein.
Okay, durch die Art, wie der Abschied dann zustande gekommen ist oder einfach, dass es beim HSV nicht mehr weiterging?
Ja, wie der Art, ja, natürlich, das ist ein schweres Geschäft und man weiß ja, man wird einen Tag raus von der Verein. Aber wie die ganze Sache ist gelaufen, das war schwer zu annehmen. Und das hat mir viele Jahre gebraucht, darüber zu kommen.
Mhm. Ja, also, das war meinst, ja damals bei Michael Oenning. Der hatte dich dann, glaube ich, in die zweite Mannschaft aussortiert. Und nachdem du ja wirklich jahrelang auch alles für den HSV gegeben hast, das tut natürlich dann weh. Es ist ja auch nicht, du bist nicht der Einzige gewesen, dem das so passiert ist. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber ja, man merkt schon, das hat lange gedauert bei dir, ne, bis du das verarbeitet hast.
Ja, natürlich, ja, weil ich habe, also der Verein hat mir sehr viel gegeben, ja, Leben, die Möglichkeit, meine Fußball zu spielen, gute Erfahrungen zu haben, die Fans auch mir das Leben zurückgegeben. Und ich habe auch, denke ich, ja, viel ja, an den Verein gegeben. Und ich denke, man könnte damals alles was anderes machen. Aussortieren zu sein, das war nicht richtig das Problem. Aber das Problem war was er damals gesagt hat, als ich keine Lust mehr an Fußball gehabt, als ich keine Lust mehr an der ASV und das war nicht der Fall, ja, weil ich habe danach viele Jahre in der Premier League gespielt, ja, denn ich konnte immer noch Fußball spielen und ich habe sogar nicht die Zeit und die Möglichkeit, einen Abschied mit den Fans zu machen, nach so vielen Jahren und so vielen ja, wie sagt man das, super Momente und auch mal ab und zu mal Schwerpunkte. Wir haben auch Schwerpunkt gehabt, aber wir haben immer zwischen den Fans und ich und den Verein und ich viel Respekt gehabt. Und ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt. Und ja, natürlich, das war sehr schwer für mich und für meine Familie natürlich, ja.
Wir kommen ja, Henrik, glaube ich, noch mal ein bisschen später ausführlich auch zu sehr viel positiven Momenten beim HSV. Da können wir das ja vielleicht auch noch mal anschneiden. Mich würde erst noch mal interessieren, wie bist du dann du bist jetzt beim Fernsehen, wie bist du zu dem Job gekommen?
Ja, also ja, als Fußballer, so als ab und zu mal, wir haben natürlich die ganze Interview und ich bin natürlich Französisch und ich habe auch ab und zu mal, wenn man Zeit als Spieler mit Canal Plus, ein paar Dokumente gemacht und natürlich, wenn ich meine Karriere beendet, ist der Canal Plus zu mir gekommen und mich gefragt, ob ich für Fernsehen arbeiten möchte. Ja, am Anfang war ich nie so und dann, warum nicht? Ist eine andere Erfahrung. Natürlich habe ich nicht die Qualität am Anfang und ich habe gelernt und jetzt, macht Spaß.
Bist du dann im Studio zu sehen als Experte oder sitzt du dann im Stadion normalerweise und bist dann vielleicht Co-Kommentator oder was machst du genau?
Ich bin Co-Kommentator, ich bin auch ein... auch dabei bei Live-Fußballspiel. Ich war in Dortmund für das Spiel gegen Bayern München zuletzt und ich war auch in Leipzig, wenn Leipzig gegen Bayern München gespielt hat. Ich hoffe, dass bald HSV wieder in der Bundesliga spielt, als ich auch in Hamburg bin für ein erstes Bundesligaspiel, ja.
Ja, das hoffen wir. Und jetzt im Moment Afrika Cup natürlich rauf und runter, ne? Wie viel Spaß, so alle Spiele gesehen dann oder wie muss ich mir das vorstellen?
Man muss alle Spiele sich anzugucken und sagen wir so, das ist ganz gut. Natürlich, sehr viele Dinge sind interessant in der Afrika Cup und sind auch ein paar Sachen, die man verbessern machen möchte, wenn man den afrikanischen Fußball natürlich weiter nach oben bringen möchte. Also, macht Spaß, ja.
Über den afrikanischen Fußball wollen wir heute auch auf jeden Fall etwas länger sprechen. Heute Abend bist du im Einsatz, dann spielt im ersten Halbfinale Burkina Faso gegen Senegal. Und Elvis hat ja schon gesagt, er wettet auf Burkina Faso, aber ohne Piet Reuper haben die eigentlich keine Chance, oder? Hältst du dagegen?
Also das für mich freut für Piet Reuper, wenn Burkina Faso weitergeht, ja, weil ich bin ein bisschen raus von Fußball. Momentan Burkina Faso lebt auch eine schwere Zeit, ja, also politische Gründe und das ist nicht so einfach für die Spieler. Natürlich in dem Moment auch eine gute Leistung zu bringen. Und das ist super, dass die Spieler jetzt in der Halbfinale sind von der Africa Cup of Nations. Und warum nicht auch das Finale erreichen? Und natürlich für mich freuen. Und
Ist das so eine 50-50-Geschichte oder wer ist Favorit für dich in dem Spiel?
Sagen wir so, ist mehr Qualität in der Mannschaft von Senegal, ja, ist mehr Qualität. Man kennt ja die Spieler, die dieses Land hat, ja, mit Sadio Mane, Koulibaly, Cheikh Okoyate. Das Top-Spieler in jeder Position, ja. Natürlich ist Senegal der große Favorit von das Spiel, aber heutzutage kann man nicht sagen, Favorit sagt nicht alles. Man muss erstmal auf Platz alles bringen und alles richtig machen und das Spiel zu gewinnen, ja.
Das zweite große Halbfinale ist dann am Donnerstag Gastgeber Kamerun gegen Ägypten mit Superstar Mo Salah. Wer ist da dein Favorit?
Ja, also ich denke, Mo Salah macht den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, ja. Weil ich denke, Ägypten ist nicht so gut. Der hat natürlich von Bakosten rausgemacht. Das war leider für mich keine gute Erfahrung. Aber wird super, wenn Kamerun das schaffen und weiter oben bringt, weiter zum Final spielen wird. Weil natürlich wird die Atmosphäre verrückt sein, ja, wenn Kamerun in der Finale ist. Und ich denke, für das Turnier ist gut. Aber sonst ich habe persönlich keine Favorit in dem Spiel, ja. Mhm. Aber
Henrik hat mich in der Vorbereitung darauf aufmerksam gemacht, dass Salah vor 7 Jahren, vielleicht, ich glaube, du hast gesagt, zweimal sogar beim HSV gelandet wäre. Auf jeden Fall gab es Kontakte, als er noch in Basel gespielt hat. Ist er für dich, ich meine, er war ja jetzt immer in der engeren Auswahl für Weltfußballerwahl, ist Salah für dich im Moment der Beste sogar? Oder wie schätzt du ihn ein?
Ja, er ist einer der Besten. Man muss sagen, ja, so viele Jahre in der Premier League, in der Top-Niveau zu spielen und so viele Tore zu machen, so viele Assiste. Und man sieht es auch, ja, in der Africa Cup of Nations. San Tonian ist nie so überragend, aber in den wichtigen Momenten hat er gezeigt, was für ein Spieler er ist. Und das war überragend zu sehen. Und das ist genau, was man erwartet für so einen Spieler. Und hat er das gemacht, so bis jetzt. Man sehen, ob er natürlich die Qualität auch seine Länder zu den Finals zu bringen.
Ja, im Finale könnte es ja ein interessantes Liverpool-Duell geben, auch wenn Sadio Mané das schafft mit dem Senegal und dann Salah mit Ägypten. Wem würdest du da die Daumen drücken?
Ja, für Senegal.
Ja.
Ja, für Senegal, weil Ägypten hat so viel Africa Cup of Nations gewonnen jetzt. Und ich denke, der arbeitet für Aliou Cissé ist gut. Ja, der war in 2019 im Finale, ja, leider verloren gegen Algerien. Und jetzt sind sie wieder in der Halbfinale. Und das wird super, wenn die das Finale erreichen, dann, dass die den Titel zu Senegal gehen, wenn die das schaffen können.
Mhm. Wenn man ein bisschen sucht, Guy, findet man ja immer irgendwas mit HSV-Bezug. Natürlich auch bei Kamerun. Da spielt ja dein früherer Mitspieler, HSV-Kollege und jetzt Stürmer beim FC Bayern, ne, Maxim Choupo-Moting. Ja. Der war ja jetzt nicht gesetzt richtig. Ne? Aber glaubst du, hat er eine Chance, dann auch mal wieder von Anfang an zu spielen? Wie sieht das da bei ihm aus?
Ja, also die Konkurrenz ist sehr schwer in der Position, ja. Aboubakar macht ein super Turnier, ja. Er ist auch der Kapitän, ja. Er schießt Tor und er zeigt auch viele Leidenschaft, ja, für die Mannschaft. Und das ist ganz wichtig, ja. Er bringt viel mehr als nur, was ein Spieler oder ein Stürmer bringen kann. Natürlich wird es schwer für Choupo. Aber kommt dran, in welche Formation oder welches System der Trainer, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, ganz genau. Aber ja, das könnte möglich sein, ja, dass er vielleicht mehr Minuten bekommt.
Mhm. Er hat ja auch in Paris, als er bei PSG gespielt hat, kam er auch oft als Joker und hat da in der Champions League-Saison, als sie im Finale waren, auch wichtige Tore noch gemacht. Also vielleicht dann ja auch. Die Joker-Rolle kennt er auch vom HSV damals noch. Ein Favorit ist ja normalerweise auch immer Ghana. Also gibt es ja auch mit Daniel Kofi Kiré von St. Pauli auch einen Spieler, der dabei gewesen ist. Der ist jetzt mit einer Muskelverletzung zurückgekommen. Du kennst das ja selbst noch, ne? Du hast ja auch beim Afrika-Cup gespielt in der Winterpause. Wie ist das für die Spieler so mitten in der Saison, in der Winterpause? Sind das schon Strapazen, die schwer sind, körperlich dann auch mitzumachen?
Also was schwer ist, ist natürlich das Wetter. Die Plätze ab und zu mal sind schwer, aber während der Saison ist auch okay, weil man ist fit, man spielt halt, ja, wir haben auch die Pause in der Bundesliga und körperlich ist nicht so anstrengend. Also wie gesagt, ja, nur weil, ja, natürlich ist sehr heiß oder ab und zu die Plätze sind nicht die beste. Ich kann auch verstehen, dass paar Vereine das mal mit einem anderen Blick das sehen. Aber ich denke, das ist wichtig, dass der Africa Cup in Januar gespielt wird. Weil in Afrika, du kannst nicht spielen im Sommer. Ist zu heiß oder ist auch die Regenperiode. So. Dann gibt es keine andere Möglichkeit, richtig. Ja.
Ja. Was ja schon auffällig ist, Guy, dass jetzt in fast, wenn man sich das mal anschaut, die internationalen Top-Vereine, fast in jeder Mannschaft ist ein afrikanischer Spieler mittlerweile. Also zeigt das einfach, dass sich der Fußball in Afrika da wirklich weiterentwickelt hat? Ist das so? Also oder wie hat er sich weiterentwickelt?
Also ich denke, dass Fußball in Afrika hat sich nie so entwickelt. Afrikanische Spieler hat sich entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich denke, in Afrika man sollte den Fußball besser organisiert. Nicht nur der Profifußball, aber ich meine auch der Akademie, auch für die Jungen. Ja, gibt es Länder, sogar in Elfenbeinküsten, wenn man 15, 16, 17 Jahre alt ist, man hat keine Möglichkeit, in einer Liga zu spielen. Ja, und das ist für mich traurig. Aber ja, der Spieler, der Entwicklung für die Spieler ist sehr gut, ja.
Was meinst du denn, wie könnte man dieses Problem langfristig auch verbessern, gerade was so die Ausbildung oder die Infrastruktur auch im Nachwuchsfußball angeht? Also es gibt ja auch zum Beispiel RB Leipzig oder RB Red Bull, die haben in Ghana mal eine Akademie dann eröffnet. Das hat, glaube ich, nicht so richtig gut geklappt, aber was denkst du, wie könnte man da den Kindern und Jugendlichen da mehr Chancen geben, auch in Mannschaften zu spielen?
Ja, die Infrastruktur, das ist der wichtige, ja, wenn man Fußball spielen wird, man braucht einen Fußballplatz, ja, und sind weniger Fußballplätze in Afrika und dann, ja, für den Nachwuchsspieler, man muss auch den Trainer besser, wie sagt man das, ja, ausbilden, dann hat der Trainer auch die Möglichkeit, die richtige, sagen wir so, Training und die richtige Fußballqualität raussuchen von der jungen Spieler.
Ist ja ein bisschen in Deutschland auch häufig das Problem, ne, auf einer anderen Ebene dann, aber dass man da auch gerade Jugendtrainer nicht gut genug bezahlt und dann es da Probleme gibt mit dem Nachwuchs. Ne? Ich weiß, in Afrika gibt es ganz andere strukturelle Probleme, aber also da siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, dass sich das jetzt in naher Zukunft zum Besseren wendet?
Ja, also erstmal der CAF, ja, der Confederation Afrikanischen Fußball muss auch investieren in afrikanischen Fußball. Der muss auch zugucken, dass der Trainer, wie sagt man das, ja, eine bessere Ausbildung hat. Der muss auch für die Plätze, wie gesagt, wir sind jetzt mit der Africa Cup of Nations, das sind viele Sachen von der Organisation, die nicht richtig passt, ja, oder nicht gut sind. Und man muss das verbessern. Man muss das verbessern. Wir haben die Spieler in Afrika zu schnell nach Europa, weil natürlich in Europa ist die Möglichkeit, auch in einem besseren Level zu spielen. Und auch in einer besseren Kondition Fußball zu spielen. Ja, deswegen. Und wenn man will, als afrikanischer Fußball verbessern, man muss diese Spieler halten in Afrika erstmal und dann in den richtigen Moment auch die Spieler verkaufen. Und momentan, ja, das ist nicht der Fall. Und deswegen, die Ligen in Afrika sind nie so gut. Ja, in Elfenbeinküsten, in Senegal, in Südafrika ist besser, ja, die Organisation ist viel besser, in Nordafrika auch, ja, in Ägypten, in Marokko ist auch viel besser, aber wenn man sieht, der Kontinent, wir sind ein bisschen spät.
Dein Freund Colin Benjamin ist ja nach seiner Karriere zurück nach Namibia gegangen und kümmert sich da jetzt auch um Fußballprojekte, ist ja auch in der Nationalmannschaft, glaube ich, schon mit dabei gewesen. Ja. Wäre das für dich auch eine Idee, irgendwann nochmal in die Elfenbeinküste zu gehen und da zu helfen, den Fußball zu entwickeln?
Ja, das ist mein Plan, ja. Das ist mein Plan und deswegen bin ich auch, wie sagt man das, als Konsultant, ja, mehr für Afrika, ich will natürlich weiter mein Auge für den afrikanischen Fußball haben. Ich will auch in den nächsten paar Jahren in Afrika gehen und versuche auch meine Erfahrung zu bringen und warum nicht in ein Projekt wie Colin in Namibia ist.
Wie oft warst du denn jetzt zuletzt? Ich meine, mit der Pandemie war es ja auch schwierig wahrscheinlich, ne?
Seit der Pandemie bin ich nicht in Afrika gegangen, aber sonst bin ich zweimal pro Jahr dort. In Afrika, also in Elfenbeinküsten oder in Ghana, weil wir sind Nachbar und also Ich gehe regelmäßig in Afrika, ja.
Mhm. Das eine ist ja, die Infrastruktur im Nachwuchs zu verbessern. Das andere ist aber auch die Chancen, die dann auch junge Fußballer haben, nach Europa zu kommen. Da gibt es ja einige Vereine, die da schon den Markt ganz gut entdeckt haben, zum Beispiel Red Bull mit Leipzig und Salzburg. Die haben dann Haidara zum Beispiel aus Mali geholt direkt. Ich denke, Elfenbeinküste ist wahrscheinlich auch ohne Ende voll von Talenten. Ja. Was würdest du sagen, so ein Club wie der HSV zum Beispiel, sollte der da stärker den Markt noch für sich entdecken und siehst du da Potenziale, dass man da was macht?
Also ich denke, jetzt, sie hat vorhin gesagt, ja, in alle großen Vereinen sind afrikanische Spieler dabei. Ja. Ich denke, unsere Zeit im Fußball ist so, dass die Spieler sind so teuer. Ja, ich meine, in Europa, man muss, denke ich, schlau sein. Und schlau zu sein ist natürlich, zum Beispiel, wenn wir reden über Afrika, in Afrika zu gehen und eine Akademie zu machen mit den richtigen Leuten, ja, mit Kompetenz und Qualität. Ja. Und ich denke, was Red Bull macht, ist schlau und gibt es die Möglichkeit, früher einen Spieler zu sehen und früher einen Spieler zu nehmen, ja, und das ist ganz gut.
Ja, ja. Vielleicht hätte der HSV mit Yeboah ein bisschen mehr machen können, ne? So mit Ghana, und ich meine, er ist ja so ein großer Star in Ghana gewesen und wahrscheinlich immer noch, und vielleicht hätte man da eine gute Dépendance aufbauen können.
Ja, natürlich, ja, mit Yeboah, weil er ist ein großer Name, er ist sehr bekannt hier in Afrika, er hat viele gemacht, ja, und auch mit Ghana. Entschuldigung.
Man hört deine Kinder im Hintergrund, oder?
Ja, die Kinder hier herum, ja. Ja, das, also ich denke, also ist nicht zu spät, ja, aber man muss nur mit der Idee kommen, man muss nur das Will haben. Und natürlich das ganz Struktur, also die ganze Struktur machen, und dann denke ich, das kann funktionieren. Ja, in Elfenbeinküste sind sehr, sehr viel Talent dort. Ja, kann man, also für meine Seite sind viele Spieler aus Elfenbeinküste wie Yaya Touré, Kolo Touré, Eboué, Baki, so viele Spieler aus Elfenbeinküste rausgekommen. Und immer noch, ja, jetzt, wir haben einen jungen Spieler, der dabei war, ist 18 Jahre alt, Karim Konate, sehr interessanter Top-Stürmer, und sind viele Vereine schon, und sogar Red Bull Salzburg war schon dort und versucht ihn zu holen. Also, wie gesagt, Afrika gibt es viel Potenzial in Afrika, und das könnte die Möglichkeit sein, für einen Verein wie ASV ein bisschen einen Blick zu haben in Afrika und warum nicht etwas, ja, zu machen.
Natürlich ist es auch oft dann, wie du gesagt hast, mit den politischen Bedingungen dann schwierig. Burkina Faso, hast du gesagt, ist gerade schwierig. In Gambia war es zum Beispiel auch immer schwierig. Die waren ja jetzt im Viertelfinale beim Afrika Cup, haben da für eine Überraschung gesorgt. Du hast es mit Sicherheit mitbekommen, beim HSV gibt es ja auch Bakary Yatta aus Gambia.
Ja. Ja.
Und der ist jetzt nicht beim Afrika-Cup dabei gewesen oder spielt nicht für Gambia. Du kennst seine Geschichte, auch wenn der Nationaltrainer ihn natürlich gerne mal nominieren würde. Hast du die Geschichte mitbekommen mit ihm beim HSV?
Also beim HSV, nee, leider nicht, habe ich nicht mitbekommen. Aber ich finde das traurig für ihn, dass er nicht dabei war, weil der hat ein super Turnier gespielt, der hat einen Top Trainer mit Tom Senfstedt, er ist ganz gut. Die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, ist überragend. Nicht nur wegen dem Ergebnis, aber war einfach zu sehen, was er hat erwartet für den Spieler, und der Spieler hat das am Platz sehr gut gemacht. Ja, ist viele Talente da in dieser Mannschaft. Und wie gesagt, ja, das ist das ist natürlich traurig für Yatta, dass er nicht dabei sein kann, weil das wird für sein Land eine Geschichte für die nächsten paar Jahre sein, ja.
Also du hast das gar nicht aber nochmal nachgefragt, du hast das nicht mitbekommen mit Yatta. Es gibt ja Zweifel an seiner Identität und dass er mit einem anderen Namen dann in Europa gespielt hat. Das hast du gar nicht mitbekommen.
Nee, das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich habe das verpasst, aber ja, das leider, das passiert ab und zu mal in Frankreich, in Afrika. Weil, wie gesagt, die ganze Organisation ist so gemacht, dass ein afrikanischer Spieler, wenn er ist 18 oder 19, ja, und er denkt, er hat die Chance verpasst, in Europa zu kommen, ist so, dass ab und zu mal, ja, die Regisseuren, die Jahrgang oder die Versuch, mit anderen Möglichkeiten in Europa zu kommen, Fußball zu spielen, ja. Ich denke, man muss auch sich Gedanken machen, wie kann man das verbessern, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Aber so jemand, für Jatta hat geklappt, jetzt er spielt in Europa, er spielt bei ASV. Natürlich, es kann nicht eine gute Sache, aber er hat die Beste auf seine Fußball mindestens rausgeprägt und auch sein Leben verbessern können. Mhm.
Du lebst ja in Frankreich und es ist ja auch so, gerade in Paris gibt es ganz viele Talente mit afrikanischen Wurzeln auch. Also PSG hat da ja wirklich auch immer viele Talente gefunden, die so aus den Banlieues auch kommen, also aus wirklich den Brennpunkten von Paris. Bei dir war es ja ähnlich, ne? In Marseille, du kamst auch dann aus schwierigen Verhältnissen, hast es dann geschafft in den Profifußball. Hat der Fußball dich da so rausgeholt, kann man das sagen? Hat er dich oder dir dieses Leben ermöglicht dann?
Ja, meine Familie und Fußball, ja. Erstmal meine Familie, meine Mutter. Meine Mutter war sehr, sehr hart, ja. Sie wollte nicht, dass wir, sagen wir so, die falsche Weg nehmen. Und natürlich Fußball hat mir geholfen, ja. Sehr viel, ja, weil die Zeit, wo ich in Fußballplatz war, war ich nicht in, sagen wir so, in der Ghetto und mit, sagen wir so, mit den falschen Leuten. Ja, und natürlich, Fußball hat mein Leben gerettet, ja.
War es denn schon früh dann so dein Traum oder dein Ziel, auch Profifußballer zu werden?
Nicht, weil ich so, also sagen wir so, ich habe Fußball angefangen mit 8. Vom 8 bis 15 Jahre alt, nee, ich wollte einfach nur Fußball spielen mit meinen Freunden. Ja, ich denke, ich so, ja, man will nur mit seinen Kollegen von der Schule und so Fußball spielen, ja. Und dann bin ich in Olympique Marseille gekommen und dort habe ich einfach diesen Appetit gehabt, ja, Profi zu werden, weil damals ich habe einen Trainer gehabt, der ja, hat er mich das, wie sagt man das, ja, gegeben, ja, mit seiner Art und Weise, wie er uns gecoacht, hat er viele von uns erwartet, hat er uns auch, wie sagt man das, viel über seine Erfahrung, weil er war selber Profi, gesprochen. Und dann seit diesem Zeitpunkt habe ich zu mir gesagt, ja, ich möchte gerne Fußballer werden, ja, Fußballprofi werden, ja.
Ja, das hat dann ja auch geklappt. Du bist über Arsenal London dann zu Borussia Dortmund gekommen und hast da 2003 dein erstes Bundesligaspiel gemacht. Erinnerst du dich noch, gegen wen und wer der Trainer war?
Wie bitte?
Erinnerst du dich noch, wer der Trainer war und gegen wen das Spiel war?
Bei Borussia Dortmund. Mhm. Ja, natürlich, ja. Mein Trainer war Matja Sammer, kann man nicht vergessen, ja. Das ist eine Legende in Deutschland, in weltweit. Und mein erstes Spiel, na, ASV? Nee. Mein erstes Spiel war gegen Auxerre in Champions League, oder?
Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall gegen Rostock. Du wurdest eingewechselt.
Ah, für Bundesliga, okay, ja.
Genau, und du hast sogar noch ein Tor vorbereitet, weißt du noch wie?
Nee, weiß ich nicht
mehr. Angeblich mit einem Einwurf.
Ja, das ist nicht sehr Technik.
Ja.
In jedem laut Fall, transfermarkt.de.
In jedem Fall bist du dann 2005 von Dortmund zum HSV gewechselt und hast eigentlich so die letzte große Zeit am Volkspark miterlebt. Lang ist es her, Champions League, Europa League, auch um die Meisterschaft habt ihr mitgespielt. Kann man das so sagen, die beste Zeit deiner Karriere?
Ja, das war die beste Zeit meiner Karriere. Ja, ich denke, ich war auch, ich muss ganz ehrlich sein, ja, ich bin sehr dankbar an Thomas Doll, weil Thomas Doll hat mich, hat alles gemacht, dass ich ja, für ASV unterschreiben kann. Damals, er war der Trainer von der Amateure und ich habe mit Borussia Dortmund gegen ASV gespielt. Ja. Colin Benjamin war auf dem Platz, mhm. Ja. Und also ich kenne, ja, ich denke, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Und dann, ja, und dann, wenn er ist, der Trainer bekommen, ja, er wollte unbedingt, dass ich für ASV unterschreibe. Und ja, und ich werde immer dankbar zu ihm und Didi, weil Dietmar Beiersdorfer war auch dabei. Und ich habe in Volkspark viele, also ganz ehrlich, also das war ein Traum, was ich erlebt habe, ja. Aber nicht nur im Spieltag, also auch in den Trainingsgelände, ja, war jeden Tag war super, ja, war top. Und wir haben also eine geile Mannschaft mit Top-Leuten, ja, weil das ist wichtig, weil du kannst auch mit Top-Spielern zusammen trainieren und spielen, ja. Aber die menschlich, ja. Die Leute war.
Hat auch funktioniert, ja.
Ja, hat auch funktioniert, ja. Und das war für mich das Wichtige. Deswegen, das war für mich die beste Zeit meiner Karriere, ja.
Ja, also 2005, 2006, das war ja wirklich auch eine richtig starke Saison damals mit Thomas Doll und wahrscheinlich auch mit dem größten Spiel, was du persönlich dann erlebt hast. Und da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ein ehemaliger Mitspieler hat zu dem Spiel auf jeden Fall eine Frage an dich.
Guy, mein Freund, Medis hier. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ich hoffe, bei dir und deiner Familie alles gut läuft. Ja, wir hatten eine geile Zeit zusammen hier. Ja, in Bundesliga, haben wir UEFA-Cup gespielt, Champions League gespielt. Aber ich denke, ein Spiel für dich war ganz besonderes. Du hast sogar ein Tor geschossen als Innenverteidiger. Erzähl mal ein bisschen über dieses Spiel, die Momente auf dem Platz und natürlich nach dem Spiel von unserer ASV-Fans. Ich habe sehr gefreut, Junge. Alles, alles Gute. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao.
Ja, erstmal schön Grüße, ja.
Das ist ja, viele Grüße von Medi an Medi.
Das ist die Legende, ja. Ja, das Spiel ist was Besonderes.
Er meint das Spiel in München, oder?
Wo jetzt in München, ja. Und das Tor von der Ecke, wo alle Leute gesagt haben, dass ich habe das nicht gemeint, aber... Nur Wächter kann das sagen, weil in der Woche im Training habe ich das gleiche Tor an ihn geschossen. Ja, denn am Spieltag war ich in der gleichen Position. Ja, und ich habe das gleich gemacht. Ich habe geblickt, ja, in der Mitte und direkt am Tor geschossen. Und Oliver Kahn hat natürlich, ja.
der Flanke gerechnet.
Ja, und der Ball ist sofort in den am Tor gegangen. Und das war natürlich. Ja, top Feeling. Das war super, weil, wie gesagt, diese Saison, wir waren so gut. Und wir haben keine Angst von keiner Mannschaft. Keine Mannschaften. Wir waren so bereitet und wir haben so viel Selbstvertrauen, als wir waren bereit, gegen jede Mannschaft zu spielen. Und das haben wir gezeigt gegen Bayern. Ich bin in der Innenverteidiger. Das war das erste Spiel, wo ich Innenverteidiger gespielt habe. Weil ich denke.
Aber Van Beuten war nicht dabei.
Ja, Van Beuten war nicht dabei. Und wir haben die Woche gearbeitet. Ich habe viel mit dem Trainer gesprochen. Hat mich gefragt, wie ich mich fühle, in der Position zu spielen. Habe ich gesagt, ja. Ich bin ein Spieler der Mannschaft, ein Spieler von ASV. Ich werde spielen überall, wo die Mannschaft mir braucht. Und ich will immer mein Best geben. Ja? Und das habe ich gemacht. Und ich habe natürlich ein gutes Spiel gemacht. Ja, aber nicht nur, also ich habe ein gutes Spiel gemacht, weil mein Mitspieler hat mich geholfen. Und das, wie gesagt, das war wichtig, der Fall bei dieser Mannschaft und dieser Truppe. Ja, kann man immer gucken hinter sich. Ja, steht einer der Fahnen. Man war nie alleine und das war gut.
Offenbar stand ja dann Medi Madawiki ja hinter dir, weil du warst Innenverteidiger und plötzlich warst du aber rechts vorne. Also hast deine, weiß nicht, ob es vorne zu lang, hinten zu langweilig war gegen Makai und gegen Pizarro oder was hast du da vorne gemacht plötzlich?
Ja, also Bula hat die Beide in der Tasche. Dann, das heißt, ich könnte nach vorne gehen.
Bula Ruß, ne?
Ja. Bula hat das Arbeit gemacht und ich könnte ein bisschen nach vorne haben. Und das Tor kommt nachher an Ecke. Ja, ich habe nicht so viel Tor geschossen für ASV. Normalerweise bei Ecke, ich bin immer nach hinten geblieben. Also, und ja, in dem Moment bin ich nach vorne gegangen und ich war in Zweitpfosten. Der Ball ist zu mir gekommen und ja, wie gesagt, ich habe gemacht, was ich im Training an Wächter gemacht habe.
Absichtlich, genau. Ja, das war ja, ich meine, das war ziemlich mieses Wetter, Schneegestöber. Ja. Nigel de Jong hat dann noch das 2-1 gemacht und das war ja auch ein historischer Sieg, ne? Ich meine, HSV hatte seit, glaube ich, 82 nicht in München gewonnen. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, die erste Niederlage überhaupt für die Bayern in der neuen Arena. Ne?
Ja.
Genau. Und was war danach los? Welche Bilder hast du noch im Kopf von dem Ding?
Nee, wir haben gefeiert. Wir haben gefeiert. Wir haben so viel gearbeitet während der Trainingslage, durch das Spiel davor. Und wie gesagt, wir haben keine Angst vor den Bayern. Wir wissen in dem Moment, wir sind besser als Bayern. Wir müssen einfach nur das sagen am All. Ja, wir müssen sagen, dass wir sind besser als Bayern, weil wir als Mannschaft, vielleicht nicht individuell, ja, nicht als einziger Spieler, aber als Mannschaft, wir waren besser. Und natürlich in der Kabine, das war der Hölle los, ja. Aber das ist auch normal, ja.
Ja, man kann sich vorstellen, ihr hattet da ja ein paar Spaßvögel wie Atuba zum Beispiel.
Gedanzt,
der war sicher dann ganz vorne mit dabei. Ich erinnere mich auch noch an die Bilder da nach dem Spiel, wie ihr da vor der Kurve getanzt habt im Schnee.
Ja, ich denke, wir sind 20 Minuten noch am Platz geblieben nach der Abpfiff.
Ja. Obwohl es kalt war.
Ja, ja. Aber nicht mehr kalt nach der Zeit.
Es waren ja 6.000 Fans dabei, so glaube ich, war auch eine ganze Menge da. Ne?
Also. Ja, ja. Wenn Nigel das Tor gemacht hat, wir sind sofort in der Kurve, ja. Das war auch, wie gesagt, die Beziehung zwischen dieser Mannschaft und den Fans war überragend, ja. Und die Fans hat uns überall verfolgt und unterstützt. Und deswegen, das war für uns so wichtig, auch mit den Fans zu feiern und auch das zurückzugeben.
Hm. Ja, ich glaube, Lauxi, du warst ja damals auch mit dabei als Reporter und kannst dich auch noch an den Rückflug erinnern, der war ja auch ziemlich turbulent. Thomas Doll hat mal später gesagt, er hatte sogar Todesangst. Ich weiß nicht, was genau da los war, aber was war da los?
Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Es war nämlich auch überhaupt fraglich, ob wir durften dann mit der gleichen Maschine fliegen, ob wir überhaupt zurückfliegen. Und ich war mit meinen Kollegen schon auf dem Weg. Es hieß, nein, es fliegt keine Maschine mehr. Es war wirklich tiefes Schneegestöber. Und wir waren schon auf dem Weg zum Bahnhof und dann haben dann doch noch einen Anruf bekommen, die Maschine fliegt doch. Ja. Und ich glaube, es war an dem Abend die einzige Maschine, die in Hamburg noch gelandet ist. Es gab wirklich, oder noch eine irgendwie, die noch irgendwie aus den USA kam oder so. Aber ansonsten, Deutschlandflug, gab es sonst keine Maschine. Und es war schon ziemlich heftig in meiner Erinnerung, oder? Hast du das auch so in Erinnerung?
Ja, ganz genau. Das war richtig so. Und also, wir haben ein paar Spieler, sogar Jimmy Atuba, der viel Angst hat von Flugzeug. Ja, er war nie so... Ja, er wollte nicht. Er wollte mit Zug zurückfahren. Ja, aber wir wollten auch so schnell wie möglich in Hamburg zu sein. Ja, wie gesagt, ja, Hamburg war unsere Heimat. Ja, und das könnte nicht so sein, dass wir in München bleiben, wenn wir jetzt das Spiel gewonnen haben. Wir wollten ja zu Hause. Wir wollten mit den Fans sein. Wir wollten den nächsten Tag im Trainingsgelände sein. Und ja, also wir sind geflogen. Das war, wie gesagt, das Ganze ist super.
Ja, und man konnte sich das vielleicht noch einen Satz auch als Journalist ja dem nicht entziehen. Wir waren ja auch begeistert oder als Begleiter das miterleben zu dürfen, so dieses besondere Spiel. Man hat das ja gemerkt und so, das schwang dann immer noch so mit. Das war eigentlich egal. Okay, fahren wir mit der Bahn 15 Stunden, egal. Oder fahren wir mit dem Flieger. Hauptsache dieses geile Spiel miterlebt zu haben. Das war irgendwie das, was, glaube ich, so bei uns immer mitschwang. Ne?
Mhm. Ja, ein unvergessener Tag auf jeden Fall. Und auch dein Trainer Thomas Doll hat diesen Tag nicht vergessen. Und wir hören mal, was er zu sagen hat.
Hallo Guy, hier ist dein alter Coach Thomas Doll. Ich habe gehört, dass du im Podcast bist. Und erstmal freue ich mich natürlich. Ist ja immer interessant, auch mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Ich habe natürlich auch eine Frage an dich, eigentlich ja zwei. Die erste ist, ob du immer noch so einen tollen Dresscode hast wie früher. Und jetzt eine Fußballfrage, ob du dich noch an ein wunderschönes Tor in München erinnern kannst, das der HSV damals gewonnen hat, mit dir. Also, alles Gute, bleib gesund und bis hoffentlich bald mal wieder. Liebe Grüße aus Budapest, dein alter Coach.
Ja, ja, das mit dem Tor haben wir schon, aber haben wir schon geklärt. Aber was meint er mit dem Dresscode?
Was meint er? Oh, wie gesagt, ich bin französisch halt, ja. Und die Mode ist für uns ein bisschen wichtiger. Und ja, ich bin immer in Trainingsgelände gekommen und mit meinem Style, ja. Also ich mag Klamotten, ich mag ja, Designer und hat mir die Spieler in der Kabine, wie soll man das auf Deutsch, ein Nickname gegeben, ja. GGVIP, das ist ganz das war lustig. Aber zurückzukommen zu das Tor, ja, wenn ich das Tor gemacht hatte in München, ich bin sofort an Thomas Doll gelaufen, ja, sofort, weil für mich das auch ein Moment, das war auch sein Moment, weil er hat das Team in dieses Level zu bringen und ja, ich habe so viel Liebe für ihn und für jeden Training war Spaß, jeden Training war Spaß mit Thomas Doll, ja, jeden Training war es was Neues, jeden Training hat uns immer verbessert und ich hoffe für ihn, dass er auch, ich weiß, er ist glücklich da in Budapest, aber ich hoffe, ganz ehrlich, dass er auch bald wieder in Deutschland kommt, in die Bundesliga und warum nicht, das wäre mein Traum bei HSV.
Vielleicht eine Frage, Nachfrage noch dazu, auch später, als es dann nicht mehr so gut lief. Wir haben ja dann auch das Training verfolgt. So, ich spreche nur mal von mir, dann gedacht, wow, der hat so viel Feuer auf dem Platz und wahrscheinlich gewinnt der HSV irgendwie 5-0, hat er nicht mehr geklappt. Warum hat es dann irgendwann nicht mehr geklappt?
Ja, aber ich denke, die Leute vergessen, ne? Also ich denke, Huub Stevens, ja, ist der Nachfolger von Thomas Doll. Ne? Aber in der Saison, wo wir nicht so gut waren, war viele verletzt. Ja? Ich war selbst verletzt für 4 Monate. Van der Vaart war verletzt. Ja? Nigel auch war verletzt.
Ja, das stimmt.
Vince Kompany war verletzt. Und damals, unser Kader war nicht so groß. Ja? Qualität, ja? Wenn man über die Qualität spricht, wir haben, denke ich, viele Spieler, aber mit der Qualität vielleicht ja 15, 16 Spieler, die richtig dieses Niveau von der Bundesliga hätte. Deswegen einfach, als wir nicht geschafft haben, in der ersten Runde ein gutes Fußball zu spielen. Aber man sieht, wenn Huub Stevens zurückgekommen ist, ja, alle Spieler verletzt waren, sind auch in dem Moment zurückgekommen. Ja, kann mich nicht daran erinnern, das erste Spiel war in Bielefeld. Wir haben Unentschieden gespielt und seitdem wir haben alles gewonnen und wir sind am Ende Sechste geworden, denke ich. Und das war eine Frage der Geduld. Ich denke, an dem Moment hätte der Präsidium ja ein bisschen mehr Geduld, weil ganz ehrlich, ich habe viele Trainer gehabt bei HSV, die gut waren, aber einer hat HSV in Herz und einer hat richtig diese Identifizierung mit dem Verein, hat uns das gegeben. Ist Thomas Doll. Und das war leider für mich sehr traurig, wenn er ist weggegangen, weil, wie gesagt, wir haben gute Trainer gehabt, gute Erfahrung, gute Ergebnis, aber war nicht mehr das Gleiche.
Ihr wart ja unter Huub dann auch, hast du schon gesagt, wieder relativ erfolgreich, habt auch nochmal in München gewonnen, damals, ja, glaube ich, 2007 nochmal, 2-1 auch. Und in den Jahren danach wurde es dann aber wirklich immer Stück für Stück schlechter, also wirklich böse Klatschen, 2-9, 2-0-8, 2-0-6. Also das waren wirklich, da hatte man wirklich
Ich war nicht dabei.
Ich hätte immer große Angst, wenn es dann in München wieder...
Ich war nicht dabei, Henrik.
Genau, du warst nicht mehr dabei. Aber hat dir das wehgetan, dann das zu verfolgen, wie der HSV dann so langsam Stück für Stück abgestürzt ist?
Ja, natürlich. Aber ich habe das vorher gesehen, ja. Wenn man nicht so viel Stabilität hat im Verein, ja, sogar wenn man Zeit, wir haben jeden Jahr den Trainer gewechselt, ja, ist auch schwer, ein Projekt zu verfolgen, wenn immer neue Leute sind reingekommen in den Verein als Trainer oder Präsident. Ja, ich denke, drei andere Präsidenten gehabt bei meiner Zeit in HSV. In 6 Jahren ist es verrückt, ja. Ich habe ganz 7 Trainer gehabt, also das ist viel zu viel, ja. Und Hübsch-Events, wie gesagt, ja, war auch ein guter Trainer. Und wir haben auch Erfolg gehabt mit ihm. Natürlich tut mir weh und hat auch mir weh getan, ja, wenn ich habe gesehen, dass der Verein Stück für Stück nach unten gegangen ist. Aber wie gesagt, das hat auch zu tun mit dem Fakt, dass der Verein nicht so stabil ist.
Also das, was du vorhin schon so gesagt hast, Identifikation, die dann, also weil du es positiv bei Thomas Doll gesagt hast, er hatte die Identifikation und dann ist es ein Stück verloren gegangen.
Ja, ist ein Stück verloren, ja. Ich denke, also ich will nicht schlecht sprechen über den einen oder anderen Trainer, den wir gehabt haben, weil, wie gesagt, ich habe von allen etwas gelernt, aber für den, das war ein Job. Für Thomas Doll, das war mehr als ein Job. Und das hat er auch zu den Spielern gegeben und gebracht. Und das war für ihn die Linie. Ja? Wir spielen nicht nur Fußball, wir spielen nicht nur für einen Verein, wir spielen für den HSV. Und das ist, was HSV bedeutet. Und deswegen sage ich, das war der beste Moment in meinem Leben, weil alle Spieler, als ich wirklich identifizieren in der Verein. Und das hat man gemerkt. Und auch das Gleiche mit den Spielern. Ab und zu mal, wir haben Spieler geholt, ja, in der Verein. Die sind einfach gute Spieler. Aber einfach, ja, ASV ist eine Etappe in der Karriere. Aber ASV ist nicht der Verein, der man träumt davon. Also, der Spieler, ja. Und das war leider, denke ich, an der Fehler, den der Verein gemacht hat.
Du hast diese fehlende Identifikation damals auch mal in einem Interview auch angesprochen. Ich glaube, da gab es dann wieder Ärger für dich. Würdest du das heute anders machen oder stehst du zu dem, was du damals auch gesagt hast?
Was habe ich gesagt?
Ich glaube, du hast dann mal auch den Verein kritisiert damals in den Medien, dass diese Identifikation fehlt.
Ja.
Ich glaube, das kam wahrscheinlich nicht so gut an im Verein.
Ja, aber ich denke, dass was ist danach passiert, hat mich auch recht gegeben, denke ich. Ja, auch wenn man über Michael Oenning spricht. Ja, für mich war der Verein ganz oben. Ja, kein Spieler war über den Verein oder kein Spieler ist. Ja, und wenn ich bin gekommen, hat Dietmar Bastoffel und Thomas Doll, wer das Gespräch, ja, sofort zu mir das gegeben, obwohl ich die Stadt nicht kennt, die Spieler nicht persönlich kennt, auch damals, ja, und sofort, wenn ich bin raus, habe ich gesagt, ja, ich will für dich Verein spielen, weil das ist genauso, was ich suche im Fußball, ja. Wie gesagt, ich habe angefangen, Fußball zu spielen mit Kollegen, ja, das war lieb für das Fußball und einfach, wie sagt man das, gute Moment mit Teamkollegen zu haben. Und ich habe gemerkt, dass bei diesem Verein, ich werde das haben. Und habe ich gehabt. Aber leider, viele Entscheidungen sind falsch gewesen. Und nein, ich stehe auf, was ich gesagt habe. Und wie gesagt, ja, denke ich, habe ich leider recht gehabt.
Aus der damaligen Zeit, aus deiner Zeit, sind ja jetzt nicht mehr so viele dabei, logischerweise. Aber einer, der für die absolute HSV-Identifikation steht, der ist immer noch da und den hören wir jetzt gleich. Hast du eine Ahnung, wen ich jetzt meinen könnte?
Ja, ist ein Torwart, oder?
Der war auch mal im Tor, aber nicht als Profi, nicht als, nein, der hat nur mal aus Spaß im Tor gespielt. Eher so im, aus, dem, oh, aus, dem, aus dem Stuff. Aus dem Stuff.
The Stuff.
Ja. Hör ja, einfach mal rein.
Er war mal Busfahrer, Teammanager und heute leitet er die Ehrenliga und zwar Jürgen Ahlert. Und,
Jürgen Ahlert. Ja, ja, Jürgen natürlich. Ahlert. Ja, natürlich.
Wir hören ihn mal, was er dir zu sagen hat.
Hallo Guy. Schön, dass du heute zu Gast bist beim Podcast des Hamburger Abendblatts. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu dir zu sprechen. Und zwar aus dem Grunde, weil es immer sehr schön war mit dir an der Seite hier in Hamburg. Wir hatten eine tolle Zeit und du bist ein super angenehmer Mensch immer gewesen. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir über die HSV Ehrenliga auch heute immer noch Kontakt haben. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, um zu sehen, was denn bei dir noch aus der Hamburger Zeit so in Erinnerung geblieben ist. Und zwar abseits vom Sportlichen. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir für dich gemeinsam eine Wohnung oder ein Haus gesucht haben. Und neulich bin ich daran vorbeigefahren und habe mir das nochmal angeschaut. Da musste ich an dich denken, das ist gerade 2 Wochen her. Kannst du dich daran noch erinnern, an die Wohnung in Eidelstedt und an die Haushälterin, die damals geholfen hat, dass du alles in bester Ordnung hast zu Hause? Bin mal gespannt, ob du das noch weißt. Ich wünsche dir alles Gute, lieber Guy, viel Spaß noch beim Podcast. Und ich bin sicher, wir sehen oder hören uns bald wieder. Viele liebe Grüße, dein Jürgen Ahlert.
Dagi, wie sieht's aus? Kannst du dich noch erinnern?
Also, was ist das denn? Warum bist du Wein zu bringen oder was?
Ja.
Also, ich muss ehrlich sein, Jürgen Ahlert ist einer der Vereine, den ich immer noch Kontakt habe. Also, damals, vorher, ich habe nur über die Spieler, aber Jürgen Ahlert ist für mich, also auch mit Wehmeyer, der Erste von der Verein, ja, die sind der Erste von der Verein und ja, das freut mich, ihn zu hören. Natürlich kann ich mich nicht daran erinnern, ob dieses Moment, wo ich meine Wohnung gesucht habe in Hamburg, ja, ich habe ein paar Tage mit meinen Freunden darüber gesprochen, ja, weil ich habe natürlich viel Spaß da gehabt habe und ich wollte unbedingt so nah dran sein von dem Trainingsgelände. Für mich das Wichtige war, nicht so weit weg von der Trainingsgelände zu sein, ja. Ja, weil viele Spieler haben mich gesagt, ja, Hamburg ist ein Superstadt, du kannst in der Mittelstadt wohnen, du kannst in Eppendorf, du kannst da, dort. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte, dass meine Wohnung nicht so weit weg ist vom Trainingsgelände. Und Jürgen Ahlert hat mich geholfen und natürlich kann ich mich daran erinnern, ja.
Jetzt bin ich aber gespannt, welche Haushaltshelferin er meinte.
Das soll zwischen uns bleiben. Nein. Sie hat mir viel geholfen mit, also sie hat so gemacht, als alles einfacher wäre für mich, ja, weil ich war in dem Moment alleine in Hamburg, ja, und ich wollte so schnell wie möglich, weil es ist auch schwer, wenn ein Spieler in einen neuen Verein kommt und ins Hotel zu bleiben. Du hast das Gefühl, dass du bist nicht richtig da. Also, und für mich war sehr wichtig, dass ich so schnell wie möglich meine Wohnung habe und mich wohlfühle, ja, dass ich dann voll konzentriert sein könnte an Fußball. Und Jürgen Ahlert hat mich geholfen und sie hat auch mich geholfen.
Okay, dann soll das unter euch bleiben auf jeden Fall. Ja, man merkt schon, wir könnten jetzt noch viele schöne Geschichten von damals besprechen. Das waren ja wirklich auch für dich gerade richtig gute Zeiten und für den HSV auch. Müssen jetzt aber langsam zum Abschluss kommen und von daher kommt jetzt hier unsere Abschlussrubrik.
Meine Top 3.
Genau, die Rubrik heißt Meine Top 3 und weil es so schön war, mit dir über alte Zeiten zu sprechen, wollen wir von dir nochmal zum Abschluss hören, was waren denn deine größten 3 HSV-Spiele? Ich denke mal, 1 haben wir jetzt schon besprochen.
Ja, Spiel in München. In München.
Will ich sagen, 2 kommen noch dazu?
Ja, ich will sagen auch in Valencia. Mhm. Ja. Ja, in Valencia, das war damals Valencia auch eine Top-Mannschaft gehabt hat mit Kluivert, mit Pablo Ema und ja, Top-Spieler und wir haben geschafft, ja, Valencia raus, ja, und für die Qualifikation, für die Champions League, ja. Oder wir haben gewonnen die Intertoto, ja. Mhm. Das ist der zweite. Und der dritte, da sind auch so viele Momente, ja. Der dritte Spiel. Also der dritte Spiel nach Valencia. Oh, würde ich sagen, auch wird auch Europa sein, weil oder der Sieg in Europa League gegen Bremen auswärts 1-0 Tor von Trochowski. Assist von Guidemel.
Ja. Also, leider hat es dann am Ende nicht gereicht für die Finalqualifikation. Das waren natürlich auch schmerzhafte Momente. Die hält sich schon die Ohren zu, aber gut.
Lass uns nur reden über das Spiel in Bremen.
Ja. Genau, leider war es das Spiel nicht das DFB-Pokal-Halbfinale, dann wäre nämlich nach dem Spiel Schluss gewesen, aber ja, leider gab es nur noch ein Rückspiel. Aber gut, das führt jetzt zu weit und es kommt auf jeden Fall jetzt, am Wochenende kommt wieder ein Topspiel, leider nicht bei Bremen oder Bayern München, sondern jetzt bei Darmstadt 98 in der zweiten Liga, der Tabellenführer. Ja. Gegen den HSV, hast du Zeit, dir das Spiel anzuschauen?
Ja, also ich hoffe, dass meine Termine wird, also ich werde dann frei sein, das Spiel mir so anzugucken, aber ich habe geplant, bald in Hamburg zu sein und mich auch live das Spiel zu gucken und ich denke, dass Tim Walter einen sehr guten Job macht. Ich hoffe, dass die Stabilität hat gefällt von den paar Jahren in der SV wird wiederkommen, ja, dass der Verein in Vertrauen wird und vielleicht die nächste Saison auch weiter Cheftrainer bei SV sein, weil ich denke, was er jetzt macht, ist auch ganz gut. Es sind nur 5 Punkte, ja, zum der erste Platz, ja. Ja, man muss nur kämpfen und ich drücke den Daumen für der SV.
Ja, in jedem Fall, Guy, hat es irgendwie richtig Spaß gemacht, auch dir so rauszuhören, dass du immer noch so ein großes Herz für Hamburg und für den HSV hast. Und also, wenn ich das so höre, würde ich denken, du musst eigentlich sofort irgendwie auch einen Job beim HSV haben, weil ich dann fest überzeugt wäre, dass du da auch mit viel Herzblut dabei wärst. Und in jedem Fall hat es wirklich großen Spaß gemacht, mit dir über alte und aktuelle Zeiten und auch über den Afrika-Cup zu reden. Merci beaucoup, Guy.
Merci, merci. Danke, Henrik, danke, Alexander.
Vielen Dank, Guy. Und ich merke schon deine Kinder im Hintergrund, die fordern dich. Von daher.
Sind...
Alles Gute für dich und genau, wir melden uns dann in der kommenden Woche schon wieder vor dem nächsten Spiel dann des HSV zu Hause gegen Heidenheim. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ja, tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.